Im Podcast Nummer 60 bin ich auf den Aspekt der Prozessdigitalisierung eingegangen mit der Kernaussage, dass jeder Prozess, der digitalisiert werden soll, zuvor einmal vernünftig visualisiert werden sollte. Und nun ist das Thema Prozessvisualisierung ja nicht nur für die Digitalisierung, sondern ganz allgemein ein wichtiges Thema für Dienstleister und Serviceanbieter, weil Dienstleistungen und Services natürlich Prozesse sind. Es macht daher sehr viel Sinn, als Dienstleister, als Serviceanbieter, als Service-Provider die Geschäfts- und Hilfsprozesse, die das eigene Unternehmen ausmachen, dann, wenn es relevant und sinnvoll ist, auch mal vernünftig zu visualisieren. Vielleicht, um die Prozesse zu digitalisieren, vielleicht aber auch einfach nur, um zu schauen, ob sie besser gestaltet werden können. Deswegen möchte ich mich heute im Podcast Nummer 63 nochmals mit dem Thema der Prozessvisualisierung beschäftigen und damit auf den ersten Gedanken im Podcast 60 aufsetzen. Herzlich willkommen zum Podcast Service Architekt. Gedankenblitze. Die schnelle Idee, die überraschende Perspektive für Ihr Business. Lassen Sie sich inspirieren. Herzlich willkommen zum Podcast Service Architekt. Mein Name ist Heiko Rössel. Ja, wie bereits angedeutet, habe ich ja im Podcast Nummer 60 das Thema der Prozessdigitalisierung beleuchtet. Übrigens habe ich auch einen parallel laufenden Podcast, Systemisch Denken nennt er sich. Und dort habe ich in der Episode 16 die Idee aufgegriffen, wie ich wirkungsvolle Prozessworkshops gestalte. Wirkungsvoll im Sinne von die Betroffenen zu Beteiligten machen, vernünftige Ergebnisse erzielen und natürlich die Menschen mitnehmen, sodass sie hinterher die neuen Prozesse auch leben. Wen das interessiert, dem empfehle ich den Podcast Systemisch Denken und hier speziell die Episode Nummer 16. Aber nun zum Thema der Prozessvisualisierung. Wie funktioniert das sinnvoll? Und dazu muss man das Rad nicht neu erfinden. Liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, man kann auf bestehenden pragmatischen Lösungen aufsetzen. Und eine dieser Lösungen ist BPMN, Business Process Modeling and Notation. Das heißt, eine Sprache, könnte man sagen, oder eine Nomenklatur, mit der man Prozesse visualisieren kann. Und nun gibt es ganz verschiedene methodische Ansätze, einen Prozessplan aufzuzeichnen. Es gibt viele verschiedene Ansätze, aber BPMN stellt sich für mich als sinnvoll dar, weil es eine Open-Source-Lösung ist. Das heißt, sie ist lizenzfrei zu verwenden und es gibt passende Softwareprodukte, die dann auf Basis dieser Nomenklatur auch gleich visualisieren können. Und diese Softwarelösungen visualisieren nicht nur, sie können sogar für die Krönung des Ganzen den entsprechenden XML-Code erzeugen, um die Prozesse dann teilweise auch über Import-Schnittstellen in Softwareprodukte zu implementieren. Aber das ist schon extrem weit gedacht. Ich möchte heute meinen pragmatischen Ansatz mit BPMN mit Ihnen teilen. Denn BPMN an sich ist natürlich schon auch eine relativ mächtige Visualisierungssprache, weil BPMN den Anspruch hat, jeden beliebigen Prozess, der digitalisiert, aber auch nicht digitalisiert ablaufen kann, mit all seinen Facetten darzustellen. Und das ist natürlich schon sehr weitreichend, weil es einfach sehr viele, Eigenschaften geben kann, die dann in dieser Sprache, nämlich BPMN, auch abgebildet werden müssen. Ich nutze nur einen Bruchteil davon und komme damit sehr gut klar. Und diesen Bruchteil, das wirklich Pragmatische, das möchte ich Ihnen zeigen. Nun bin ich bereits im Podcast Nummer 60 darauf eingegangen, dass es nur wenige Bausteine gibt, die im Rahmen einer Prozessvisualisierung aus meiner Perspektive zwingend notwendig sind. Das sind die Rollen, das sind die Arbeitsschritte und die Gateways. Und dem möchte ich auch nichts Wesentliches hinzufügen. Das heißt, das sind die drei wesentlichen Bausteine, die man benötigt, um einen Prozess zu visualisieren. Und es macht meistens am meisten Sinn, den Spielplan, würde ich mal sagen, den Prozessplan, so wie er aussehen soll, in seiner Dimensionierung zu gestalten. Und das beginnt üblicherweise mit der Definition der Rollen. Das heißt, die Rollen sind ja die, naja, Personengruppen, die im Prozess gewisse Aufgabencluster übernehmen. Und diese Rollen werden im BPMN-Prozessplan in sogenannten Swimlanes angeordnet. Und nun meint man diese Swimlane fast im wirklichen Sinne wie im Schwimmbad, die Linie, auf denen sich die Schwimmer bewegen. Im Schwimmbad dann, wenn es für Schwimmer abgegrenzt ist, dann sind da so einzelne Schwimmbahnen hineingezogen ins Wasser. Und jeder Schwimmbahn ist ein Startblock zugeordnet. Und auf dem Startblock steht eine Nummer drauf, zum Beispiel 1 bis 8. Und 1 bis 8 kann man mit der Rolle vergleichen. Das heißt, die Lane 1 hat die Rolle 1, die Lane 2 wird durch die Rolle 2 beschwommen und so weiter. Und später im Schwimmwettkampf wird dann festgelegt, welcher Schwimmer, also welcher Name des Schwimmers, mit welcher Rolle, das heißt mit welchem Startblock korreliert. Also das ist ein ganz schönes Bild, was BPMN hier verwendet, nämlich die Swimlane. Und nun ließe sich zuallererst der Spielplan, der Prozessplan entwerfen. Und zwar so, dass man sich überlegt, welche Rollen spielen in diesem Prozess, den ich hier betrachten möchte, eine Rolle. Welche Rollen spielen eine Rolle? Und wenn es 4 Rollen sind, gibt es 4 Swimlanes, gibt es 6 Rollen, gibt es 6 Swimlanes und so weiter ergibt sich dieses Gesamtbild. Und ich hatte ja bereits im Podcast Nummer 60 oder auch im Podcast Systemisch Denken Nummer 16 darauf verwiesen, dass es sinnvoll ist, das Ganze haptisch zu gestalten. Das heißt, am besten entwirft man zum Beispiel einen Tisch und legt da entsprechende Linien auf oder man hängt es an die Wand dran oder an eine Pinnwand oder wie auch immer. Es macht oftmals Sinn, das Ganze visuell zu gestalten oder man malt es einfach auf ein Blatt Papier auf. Und damit ist das Spielfeld des zukünftigen Prozesses umrissen. Und nun hat dieser Prozess natürlich einen Anfang und ein Ende. Und das sind auch zwei Dimensionen, der man große Bedeutung schenken sollte. Denn es besteht immer wieder die Gefahr, dass man sich im Prozessdesign verzettelt. Man hat sich nicht genau überlegt, welcher Prozess jetzt hier eigentlich visualisiert werden soll. Und dann fängt man irgendwo an und kommt vom Hundertsten ins Tausendste in gigantische Tiefen hinein oder in gigantische Weiten. Und oftmals scheitern solche Anstrengungen dann auch daran, dass man die Komplexität nicht mehr beherrscht. Und deswegen gilt hier Dividi et Impera, ja, teile und herrsche. Also teile zuerst deine Ideen in vernünftige kleine Stückchen ein und visualisiere dann diese einzelnen Stückchen stückchenweise. Man sollte nicht versuchen, einen komplexen Prozess auf einen Wurf hinzubekommen, sondern lieber angemessen große Pakete zu gestalten, die noch handhabbar sind. Und das ist der dem Prozess visualisieren vorangegangene Schritt, der unbedingt erfolgen sollte. Zuerst sollte man sich Gedanken machen, was soll hier eigentlich für einen Prozess visualisiert werden, wie heißt der und, jetzt kommt das Entscheidende, wer oder was stößt diesen Prozess an und wie ist das Ergebnis dieses Prozesses am Ende des Ablaufes. Also ganz wichtig ist die Frage zu klären, wer oder was stößt diesen Prozess an, durch was wird dieser Prozess angetriggert und am Ende des Prozesses, was ist das Ergebnis, was kommt dabei heraus. Beispielsweise kann das Antriggern eine Bestellung einer Sache, einer Dienstleistung oder eines Produktes sein und am Ende wird die Ware ausgeliefert oder bezahlt. Und wenn dieser Prozess zu groß ist, dann kann es natürlich auch die Bestellung sein, die den Prozess anstößt und die Auftragsbestätigung, die das Ergebnis des Prozesses ist. Oder der Bedarf an Personal stößt einen Personalprozess an. Das Ergebnis ist zum Beispiel die Stellenanzeige oder es kann auch das eingestellte Personal sein. Sie sehen schon, der Prozess kann verschieden groß gewählt werden. Man kann Teile davon visualisieren oder den Gesamtprozess auf einmal. Und im allerersten Schritt ist zu definieren, was soll hier visualisiert werden. Wenn ich den Gesamtproduktionsprozess meines Unternehmens zum Beispiel visualisieren möchte, dann muss ich die Detaillierungsstufe etwas abstrakter wählen, kann nicht bis ins letzte Detail hineingehen. Würde ich dagegen nur einen kleinen Ausschnitt wählen, dann kann ich sehr detailliert diesen Bereich betrachten. Nach meiner Erfahrung macht es Sinn, einen Gesamtprozessplan als übergeordneten Masterplan zu entwickeln, also sich zu überlegen, was sind die großen Prozessstufen, die im Unternehmen, in der Organisation, in ihrem Service, in ihrer Dienstleistung relevant sind. Zum Beispiel der Bestellprozess, der Auslieferungsprozess, der Abrechnungsprozess und wegen mir der Entwicklungsprozess. Das wären mal 4 Prozesse, die dann identifiziert sind. Und dann überlegt man sich, wie diese 4 Prozesse zusammenhängen in einem Prozessplan. Das ist dann der Masterprozessplan. Ich nenne es auch gern das Prozesshaus, wo alles drin visualisiert ist. Und dann geht man ins jeweilige Detail hinein und schaut sich den Entwicklungsprozess, den Bestellprozess, den Auslieferungsprozess und so weiter detailliert an. Und das Ganze lässt sich jetzt 2-stufig gestalten, wie ich es gerade beschrieben habe. Also ein Masterprozess und dann N Slave-Prozesse, die dazugehören. Aber ich kann es natürlich auch 3-fach oder 4-fach gestalten, je nachdem, wie komplex und groß das Geschäftsmodell angelegt ist. In meinen bisherigen Fällen bin ich immer mit einer 2-Stufigkeit ausgekommen. Ich bin schon auch ein Freund, das Ganze pragmatisch zu handhaben und nicht zu viel Strukturen zu schaffen. Die machen es ja unübersichtlich. So, nochmal zurück zur ersten Aufgabenstellung. Wie heißt der Prozess ganz konkret? Und was ist der Anstoß und was ist das Ergebnis des Prozesses? Und dann beginnt man im Prinzip über diese Kärtchenstruktur die Rollen zu definieren und aufzulegen und dann die Arbeitsschritte zu definieren und aufzulegen und den Rollen zuzuordnen. Und am Anfang braucht man vielleicht noch nicht mal die Linien einzuzeichnen. Da kann man noch relativ einfach die Kärtchen hin und her schieben und damit kann man ein dynamisches Umfeld generieren, wo am besten die Betroffenen beteiligt werden. Aber darauf bin ich ja schon in den genannten Podcasts eingegangen. Hier heute soll es ja um die Visualisierung gehen und nicht nochmal um die Wiederholung der Inhalte von Podcast 60 und 16. 16 im systemisch Denken. So, Arbeitsschritte werden durch rechteckige Kästchen spezifiziert und beschrieben, Anfang und Ende durch entsprechende Kreise, die den Prozess terminieren an beiden Enden. So, wenn ich jetzt einen Masterprozess habe und möchte sozusagen auf die Slave-Prozesse verweisen, dann lässt sich das über Subprozesselemente darstellen. Ich nenne die jetzt mal Subprozesselemente, man kann es vielleicht auch Teilprozesselemente nennen. Und das sind Bausteine, die entweder auf beiden Seiten eine senkrechte Linie aufweisen, also ein Prozessschritt, der auf beiden Seiten eine senkrechte Linie hat, so lässt sich es jetzt auf dem Tisch visualisieren und in vielen Softwareprodukten ist dann ein kleines Plus in der rechteckigen Karte eingetragen und das soll heißen, wenn ich auf dieses Plus drauf drücke, gedanklich, dann geht's tiefer rein, dann kann ich mir weitere Details anschauen. Und so lässt sich ein Masterprozess darstellen, der beispielsweise nur aus Masterprozessen besteht oder Subprozessen besteht. Und wenn ich jetzt reinklicke in die entsprechenden Strukturen, dann gehe ich jeweils eins tiefer. Das heißt, neben dem Arbeitsschritt der tiefsten Ebene der Beschreibung lässt sich jetzt auch ein Teil- oder Subprozess visualisieren mit der gleichen Karte, mit der gleichen Struktur, aber einer Markierung. Beispielsweise 2 senkrechten Linien rechts und links oder einem Plus, um deutlich zu machen, hier geht's tiefer rein, hier gibt's noch ein Detail. Und das kann dann später an anderer Stelle auch visualisiert werden und so passen dann die Prozesspläne zusammen. So durch das Auflegen der Rollen als vertikale Struktur und das Hineinpacken der Tasks in die so entstehende Fläche sieht man natürlich auch die Schnittstellen, die zwischen den Rollen resultieren. Immer dann, wenn eine Linie zwischen 2 Tasks eine Swimlane überkreuzt, und jetzt unterscheidet sich der Prozessplan natürlich vom Schwimmbecken, immer dann, wenn sozusagen der Schwimmer von der Rolle A in die Rolle B schwimmt oder von der Rolle B in die Rolle C, dann ergibt sich ja eine Schnittstelle und das, was man im Schwimmwettkampf ja nicht möchte, das ist im Prozessplan eher üblich und man sieht natürlich auch, dass jetzt eine Übergabe stattfinden muss von zum Beispiel Rolle A auf Rolle B. Und wenn ich jetzt extrem viele Schnittstellen habe, und immer wieder Übergaben zu realisieren habe, dann kann ich nun optisch schon sehr schön sehen, dass der Prozessplan eine große Komplexität annimmt. Und das muss natürlich nicht gut sein oder andersrum gedacht, das ist eher schlecht. Und so lässt sich feststellen, ob es viele Schnittstellen gibt, ob man Schnittstellen vermeiden kann, wie die Übergaben geregelt sind, ob sie problemlos ablaufen oder nicht, ob man das zukünftig besser gestalten kann und all sowas. Also durch die Arbeitsschritte und die Kreuzung der Linien zwischen den Arbeitsschritten im Prozessplan, zwischen den Lanes, sehe ich die Schnittstellen und kann mir an jeder Schnittstelle überlegen, ob das hier super läuft, wie eigentlich die Informationen zum Beispiel von Rolle A auf Rolle B übergeben werden. Weil so friss oder stirb oder in der IT sagt man auch gerne fire and forget, so soll es ja nicht sein. Sondern derjenige, der was übergibt, zum Beispiel die Rolle A, übergibt jetzt was an die Rolle B. Und die Rolle B sollte die Chance haben, das, was sie bekommt, auch anzunehmen oder auch wieder abzulehnen. Und das ist zum Beispiel eine typische Schleife im Prozessplan. Das heißt, B bekommt was von A, B prüft, ob sie das übernehmen kann oder möchte, ob sie überhaupt der richtige Adressat ist. Wenn ja, geht's in B weiter und wenn nein, dann geht's zu A zurück und A muss vielleicht noch irgendeine Vorarbeit erledigen, dass es B übernimmt oder vielleicht ist eine ganz andere Rolle relevant. Ja, also solche Schleifen können dann mit eingebaut werden. So, nun lassen sich so relativ einfache pragmatische Prozesspläne aufbauen, aber es gibt auch Verzweigungen. Und Verzweigungen nutze ich zwei, maximal drei verschiedene Typen. Und diese zwei, maximal drei verschiedenen Typen von sogenannten Gateways möchte ich Ihnen jetzt noch vorstellen. Es gibt sogenannte Exklusiv-Gateways und es gibt Parallel-Gateways und die dritte Type, die ich nutze, ist das sogenannte Inklusiv-Gateway. Exklusiv-Gateway, Parallel-Gateway, Inklusiv-Gateway. Und was ist nun überhaupt ein Gateway? Ein Gateway ist ein Strukturelement im Prozessplan, mit welchem der Prozessplan verzweigt oder wieder zusammengefügt wird. Ich kann mit einem Parallel-Gateway beispielsweise aus einer Linie zwischen zwei Arbeitsschritten zwei Linien machen. Ich kann sie parallelisieren und kann damit Parallelarbeit im Prozessplan gut visualisieren. Also der Prozessplan, Arbeitsschritt findet statt und nach diesem Arbeitsschritt geht es weiter. Und nun überlegt man sich, dass die nachfolgenden zwei Arbeitsvorgänge gleichzeitig stattfinden können. Und dann kann ich die Linie einfach von dem einen Kästchen in die zwei anderen Kästchen hineinmalen. Das ist aber nicht sehr eindeutig, sondern hier verwendet man eigentlich jetzt ein Gateway, nämlich ein sogenanntes Parallel-Gateway. Und wenn ich dieses Parallel-Gateway einbaue, fahre ich jetzt aus dem einen Arbeitsvorgang, aus dem Vorgänger heraus, fahre in dieses Parallel-Gateway hinein und gehe dann an zwei abgehenden Punkten im Parallel-Gateway wieder raus und fahre in zwei nachfolgende Kästchen hinein. Ja, ich hoffe, meine Beschreibung hat es ein bisschen verdeutlicht und nicht verwirrt, wie das Ganze funktioniert. Das Aufteilen eines Workstreams in zwei parallel laufende Vorgänge. Und nun gibt es eine Definition, die ich mal wörtlich vorlese, wie sich das Ganze hier in BPMN nennt. Wenn der Sequenzfluss verzweigt wird, werden alle ausgehenden Kanten simultan aktiviert. Das heißt, wenn ich in so ein Parallel-Gateway hineinfahre, dann sagt dieses Gateway, ein Input heißt, multipliziere das Ganze auf alle definierten Ausgänge und führe weiter. Ich kann also nicht nur zwei, sondern auch drei, vier oder fünf parallele Vorgänge anstoßen. Und das braucht es für viele Prozesse auch. Und andersrum gedacht funktioniert es genauso. Das heißt, auf der anderen Seite, wenn verschiedene Vorgänge wieder zusammengefasst werden müssen, dann heißt es hier in BPMN, bei der Zusammenführung wird auf alle eingehenden Kanten gewartet, bevor der ausgehende Sequenzfluss aktiviert wird. Das heißt, erst wenn alle parallel laufenden Vorgänge fertig sind, bis der letzte erledigt ist, wartet man an diesem Gateway, bis es weitergeht. Na, man kann sich das beim Kochen ganz gut vorstellen. Beim Kochen können ja viele Dinge parallel gemacht werden, aber bevor das Essen auf den Teller kommt und ausgeliefert wird, muss das letzte Teil fertig sein. Also ich muss auf die Kartoffeln warten, wenn ich gern Kartoffeln servieren möchte, auch wenn alles andere schon fertig ist. Erst die Kartoffel, das letzte Element beispielsweise, aktiviert dann an diesem Gateway den Ausgang des Kellnern des Menüs zum Gast. Ja, also das wäre ein Parallel-Gateway. Und das braucht es natürlich, um Arbeitsprozesse effizienter zu gestalten. Und es ist ein gutes Mittel, um Effizienz zu erhöhen, wenn beispielsweise gewisse Vorgänge parallel ablaufen und klar ist, wie das auch geht. Das Parallel-Gateway ist ein quadratisches Symbol, kann man also auch als quadratisches Kärtchen mit auf den Tisch auflegen und hat ein Plus als Symbolzeichen. Das Parallel-Gateway, also ein Plus als Symbolzeichen zum Parallelisieren der Vorgänge. Das ist der erste Gateway-Typ, den man immer wieder mal braucht. Der zweite Gateway-Typ, der wichtig ist, ist das sogenannte Exklusiv-Gateway, denn hier wird ein exklusiver Weg gewählt, zum Beispiel eine Ja-Nein-Entscheidung. Ja, möchte der Kunde noch etwas bestellen, dann mache Folgendes. Möchte der Kunde bezahlen, dann mache was anderes. Ja, also das heißt, ein Exklusiv-Gateway gibt nur einen Ausgang frei und der muss genau definiert sein. Nach BPMN heißt es wie folgt. Bei einer Verzweigung wird der Fluss abhängig von Verzweigungsbedingungen zu genau einer ausgehenden Kante geleitet. Also genau eine Kante wird ausgewählt, je nach Bedingung, die hier definiert wurde. Im Umkehrschluss, den gibt es hier auch, das heißt also zwei Dinge fließen zusammen, heißt es, bei einer Zusammenführung wird auf eine der eingehenden Kanten gewartet, um den ausgehenden Fluss zu aktivieren. Genau, also das heißt, am Ende von verschiedenen Arbeitsvorgängen, wenn ich dieses sogenannte exklusiv geht wie einsetze, reicht es, wenn eine Bedingung erfüllt ist, dass das Ganze weitergeht. Und nun sehen Sie schon, dass es sinnvoll ist, mit Gateways zu arbeiten und nicht einfach Kästchen mit Linien zu verbinden. Denn wenn Sie diese Logikeinheiten nicht richtig nutzen, dann wissen Sie nachher halt nicht, ob es irgendeine Bedingung gibt, dass dieser Sequenzfluss läuft oder ob das beliebig laufen kann, weil durch das Verbinden von Kästchen ohne Gateways werden diese logischen Schlüsse einfach nicht möglich. Deswegen, sehr, sehr wichtiger Tipp für Ihren Prozessplan, nutzen Sie diese Gateway-Elemente und mit diesen beiden kommen Sie schon zu über 90% durch Ihren Prozessplan durch. Nutzen Sie diese beiden logischen Bedingungen, damit wird der Prozessplan sehr, sehr, sehr viel logischer, als wenn ich die Kästchen direkt mit Linien miteinander verbinde. Nutzen Sie also diese Gateway-Typen, das Exklusiv-Gateway übrigens hat als Symbol ein X im Inneren drin und natürlich dann eine Beschreibung der Bedingung an den jeweiligen Kanten dran. Also zum Beispiel Ja, Nein oder bestellt oder bezahlt oder alles solche Dinge. Also Parallel-Gateway, Exklusiv-Gateway und nun gibt es noch ein Inklusiv-Gateway. Ich lese mal hier auch die Beschreibung nach BPMN vor. Es werden je nach Bedingung ein oder mehrere ausgehende Kanten aktiviert bzw. eingehende Kanten synchronisiert. Also ein sogenanntes Inklusiv-Gateway ist ein Mittelding zwischen, wenn man so möchte, Parallel-Gateway und Exklusiv-Gateway. Beim Inklusiv-Gateway reicht eine oder auch mehrere Bedingungen, das spielt also hier keine entscheidende Rolle, es ist bleibt frei, wie die Dinge weitergehen. Auch sowas braucht es immer wieder mal, aber ehrlich gesagt nicht sehr häufig. Oftmals lässt sich auch aus einer Kombination mehrerer Exklusiv-Gateways eine ähnliche Struktur bauen. Also aus meinem Erfahrungsschatz heraus ist das Exklusiv-Gateway und das Parallel-Gateway fast immer ausreichend. Ja, und im Detail kann man sich mal dieses Inklusiv-Gateway anschauen, wenn man schon etwas fortgeschrittener ist. Das ist jetzt die dritte große Gruppe an Elementen, die ich brauche, um einen Prozess zu visualisieren. Und das war's jetzt auch schon. Also wir haben Rollen, wir haben Arbeitsschritte, wir haben Gateways. Und natürlich haben wir die Linien, die das Ganze miteinander verbindet. Das ist klar. Wenn ich mit diesen drei Elementen einen Prozessplan visualisiere, kann ich den logisch fast ganz perfekt abbilden. Ist alle Dinge, die mir einfallen, kann ich mit diesen drei Elementen irgendwie kodieren. Und durch die Anwendung dieser BPMN-Logik habe ich eine Struktur visualisiert, die auch andere lesen können. BPMN ist schon ein weit verbreitetes Medium, um Prozesse zu visualisieren. Es wird meines Erachtens immer mehr genutzt. Und so können auch fremde Dritte so einen Prozessplan lesen und wissen im Prinzip, wie er funktioniert. Das gilt natürlich insbesondere, wenn Sie diesen Prozess ganz oder teilweise digitalisieren möchten, weil IT-Menschen können diesen Prozessplan lesen. Aber das gilt natürlich auch so unter Prozessdesignern, die sich mit dieser Struktur auskennen. Und auch für ungeübte Menschen habe ich immer wieder festgestellt, ist es kein Problem, mit dieser Struktur zu arbeiten, weil diese Logik relativ simpel und einleuchtend ist und dann jeder sich sehr schnell damit auseinandersetzen kann. Also ich rede hier nicht über Stunden oder Wochen, um das zu verstehen, sondern über ein paar Minuten, bis man den Dreh raus hat, diese Elemente richtig einzusetzen. Ja, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, das ist im Prinzip das Minimal-Setup, um mit BPMN einen Prozess zu visualisieren, das heißt die drei Elemente, Arbeitsschritte, Rollen und Gateways und beim Arbeitsschritt nochmal die Besonderheit, dass hier Subprozesse oder Slave-Prozesse entsprechend markiert werden können durch diese parallelen Striche rechts und links oder das Plus. Mehr braucht's nicht. Aber es gibt sehr, sehr viel mehr. Und wenn ich Sie neugierig gemacht habe auf BPMN und die vielen Möglichkeiten, die es darüber hinaus gibt, dann kann ich Ihnen ein BPMN-Poster empfehlen, wo die BPMN-Community, sagen wir mal, alle Möglichkeiten beschrieben hat, die es so gibt. Also wer hier weiterführende Informationen gern möchte, der kann sich gern das BPMN-Poster anschauen. Ich habe es in den Shownotes verlinkt und Sie finden es auf meiner Website unter www.servicearchitekt.com/63. Dort lege ich das BPMM-Poster mit ab und auch den Link zu einem möglichen Softwareprodukt, mit dem Sie dann diesen so entwickelten und visualisierten Prozessplan auch mit BPMN-Logik digitalisieren können. Nicht im Sinne von digitaler Ablauf, sondern hier im Sinne von digitalem Bild. Statt Sie also dann nur ein Foto machen oder vielleicht beginnen im PowerPoint, im Excel oder sonst da was, diesen Prozessplan zu visualisieren, empfehle ich Ihnen, schauen Sie sich unbedingt dieses Softwareprodukt an. Es ist kostenlos nutzbar, nennt sich Camunda. Den Link lege ich mit ab. Und mit diesem Programm können Sie dann alle Elemente, die auf dem Poster verzeichnet sind und natürlich mindestens auch die, die ich Ihnen jetzt hier im Podcast erläutert habe, einsetzen. Das geht sehr, sehr schnell und ist unheimlich intuitiv. Und ich habe festgestellt, dass auch Menschen, die das Programm vorher noch nie bedient haben, extrem schnell reinkommen. Es hat nur wenige Funktionen und die sind sehr gut durchdacht. Also Camunda BPMN Modeller heißt das Ganze, runterladen, gibt's für Windows, gibt's für Apple und andere Plattformen auch, kann man hier sehr einfach Prozesse visualisieren. Das Ganze hat, wie gesagt, noch den Vorteil, dass ich ein paar Logikprüfungen dabei habe, also einige Dinge funktionieren nicht, und dass ich, wenn ich den Prozessplan komplett visualisiert habe, ihn automatisch auch als XML-File anschauen kann. Aber das, wie gesagt, sei nur für die Experten unter Ihnen, liebe Zuhörer, gedacht. Was kann ich nun mit so einem Prozessplan anfangen? Also natürlich dient der oft der Basis der Abstimmung oder ist es die Basis der Abstimmung, ob der Prozess verbessert werden kann und wenn ja, wo, dass man im Team über sowas reden kann, da ist so ein Plan immer sehr gut geeignet. Meistens besser in Papier oder haptisch ausgeprägt als irgendwie Prozessplan an die Wand gebeamt. Das funktioniert meistens nicht so gut. Aber wie gesagt, er dient der Abstimmung. Und nun kann ich an diesem Prozessplan noch zahlreiche weitere Elemente dranhängen. Und auch das möchte ich Ihnen noch empfehlen. Finde ich also auch eine sehr gute Idee. Und ich möchte auf zwei Dinge ganz besonders hinweisen. Oder auf zweieinhalb. Ja. Eine Sache, die wichtig ist, ist die Datenstruktur. Beispielsweise habe ich an einem Arbeitsschritt, benötige ich Daten oder und ich möchte Daten erzeugen. Also ich lese was oder ich schreibe und dokumentiere was. Und nun lässt sich so eine Tonne, ja, wie so eine Speichertonne, an diesen Arbeitsschritt dranhängen und mit Pfeilen lässt sich visualisieren, welche Tonne benötigt wird, welche Datensätze benötigt werden, um diesen Arbeitsschritt durchzuführen und oder welche Daten an dieser Stelle entstehen und wo sie hingespeichert werden. Und so lassen sich jetzt verschiedene IT-Systeme, die beispielsweise in Ihrem Prozess zum Einsatz kommen, mit im Prozessplan visualisieren, indem man sie an den Arbeitsschritt dranhängt und dann über die Pfeillogik darstellt, geht hier was rein oder kommt hier was raus aus dieser Datentonne. Beispielsweise wird hier ein E-Mail geschrieben oder wird hier ein E-Mail gelesen, schaue ich hier in meine CRM-Datenbank rein oder schreibe ich was rein, mache ich hier eine Rechnung oder lese ich hier eine Rechnung, und so lässt sich das ganz gut im Prozessplan mit darstellen und man sieht schön, welche Software zum Einsatz kommt. Ja, ich hatte immer wieder mal Projekte gehabt, wo man dann alle Softwareprodukte zusammengetragen hat und dann hat sich herausgestellt, dass man extrem viele Softwareprodukte in einem Prozess zum Einsatz bringt und witzigerweise noch nicht mal alle am Prozess Beteiligten kannten alle Softwareprodukte und man hat dann festgestellt, es ist einfach viel zu viel Hickhack, was man im Prozess einsetzt und man muss dringend zum Beispiel diese Tool-Landschaft konsolidieren. Sowas sieht man dann einfach schön. Das heißt, tragen Sie Ihre Softwareprodukte im Prozessplan ein und schauen Sie, was Sie alles nutzen. Das ist die erste Geschichte. Die zweite Geschichte sind Dokumente. Immer wieder gibt es ja auch mal Daten, die noch nicht digital sind. Und auch diese Dokumente lassen sich mit einer entsprechenden BPM-Symbolik an die Arbeitsschritte anfügen. Und hier die gleiche Logik. Muss ich dieses Dokument lesen? Das heißt, der Pfeil geht in den Arbeitsschritt rein. Oder erzeuge ich dieses Dokument? Der Pfeil geht aus dem Arbeitsschritt raus. Ja, das nutze ich auch sehr intensiv. Das waren die zwei wesentlichen. Und der dritte, das heißt, der zweieinhalbfache, also noch ein kleiner Tipp. Es lassen sich Notizen anfügen an die Arbeitsschritte über so eine entsprechende Notizenfahne im BPMN und hier speziell auch mit Camunda. Und diese Fähnchen sind auch sehr interessant, weil damit kann ich alle Gedanken, Ideen, die ich habe, an irgendeine Stelle im Prozessplan dranhängen. An die Linien im Prozessplan, die Gateways im Prozessplan, an die Arbeitsschritte, auch an die Tools oder die Dokumente. Ich kann also überall so Beschriftungsfähnchen dranhängen und kann mit Camunda beispielsweise beschreiben, was dort für spezielle Notizen zu berücksichtigen sind. Und somit kann ich den einmal erstellten Prozessplan als Kern einer Dokumentation des Prozesses nutzen, immer weiter fortschreiben und damit sowohl den Ist- als auch möglichen Sollstand dokumentieren. Und da Ihr Business, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ja Dienstleistung und Service ist, sind Prozesse immer ein wesentlicher Bestandteil Ihrer Wertschöpfung. Sie haben auf jeden Fall Verkaufsprozesse, Sie haben auf jeden Fall Prozesse, wo Sie Ihre Dienstleistung erstellen und ausliefern und Sie haben natürlich auch Abrechnungs- und Qualitätssicherungsprozesse und den ein oder anderen Metaprozess in Ihrem Business, wie der Recruiting-Prozess, der Finanzprozess und solche Dinge, die Sie auch benötigen. Und all diese Prozesse lassen sich darstellen und mit dieser Methodik, mit dieser Herangehensweise sehr einfach dokumentieren und verbessern. Dabei, liebe Dienstleister, wünsche ich Ihnen sehr viel Erfolg. Unternehmen Sie was, Ihr Heiko Rössel. Auch zukünftig werde ich neue und spannende Themen rund um das Thema Service und Dienstleistung beleuchten und Perspektiven dafür anbieten. Wenn Sie keine Episode verpassen möchten, würde ich mich freuen, wenn Sie meinen Podcast in der Podcast-App Ihrer Wahl abonnieren. Und natürlich würde ich mich auch über eine Bewertung oder über eine Rezension freuen. Weiterhin möchte ich auf einen parallel laufenden Podcast von mir hinweisen, in dem geht es um das systemische Denken. Falls Sie sich dafür interessieren, falls Sie diese Methodik für sich verwenden und erschließen möchten, um im Geschäft und im Business, aber vielleicht auch ganz persönlich daran zu wachsen, dann empfehle ich Ihnen den Podcast Systemisch Denken von mir. Sie finden ihn in allen einschlägigen Plattformen und natürlich auch auf meiner Website www.servicearchitekt.com. Ich freue mich aufs nächste Mal. Hören Sie gerne wieder rein, Ihr Heiko Rössel.